Ja, hallo. Es soll heute um zwei Begriffe gehen, die uns oft in der Bibel begegnen. Und zwar die Begriffe Furcht und Ehrfurcht. Das sind wie zwei so Pole. Und ja, sie klingen ziemlich ähnlich und sind doch recht unterschiedlich in der Bedeutung. Also Furcht jetzt in dem Sinn von Angst. Furcht soll er mehr ablegen. Sie soll keinen Raum in uns haben. Und andererseits die Ehrfurcht, kann man eigentlich auch sagen, Respekt. Respekt sollen wir sehr wohl vor Gott haben. Also, ja, kurze Zusammenfassung. Ne? Zuerst die Furcht. Also, gerade in der Weihnachtsgeschichte, das ist ja noch gar nicht so lange her, ne, da kommt oft die Botschaft, fürchtet euch nicht. Ne? Dreimal sind Engel erschienen und jedes Mal sind die Menschen erschrocken. Das ist irgendwo auch nicht verwunderlich, wenn solche gewaltige himmlische Gestalten erscheinen, die sind uns Menschen fremd. Ja. Und so war dann jedes Mal die Botschaft, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, jetzt kommt der Sohn Gottes auf die Erde und zwar nicht in göttlicher Gestalt, vor der man dann vielleicht auch wieder Angst haben könnte, sondern als Mensch, sogar als Baby. Und er wird euch ganz nah sein. Das ist auch das, er wird ganz nah sein. So nah ist Gott noch nie den Menschen gekommen. Und er wird die Welt erretten und niemand muss Angst haben. Niemand muss mehr Angst haben. Ja, und eigentlich zieht sich das so durch das ganze Neue Testament. Jesus möchte definitiv nicht, dass wir uns fürchten. Und vor gar nichts. Nicht vor Engel, nicht vor anderen Menschen, nicht vor schwieriger persönliche Situationen, vielleicht Schule oder Beruf, wo man oft Angst hat, und auch nicht vom Weltgeschehen. Das ist ja jetzt auch so eine Sache im Jahreswechsel, ja, was kommt da alles? 2024 hat eigentlich noch, ja, die letzten Jahrzehnte hat es nie so schlecht ausgesehen wie jetzt. Ich will da keine schlechte Stimmung machen, ne? Aber was wichtig ist, Jesus möchte nicht, dass wir Angst haben. Das hat er für seine Nachfolger nicht vorgesehen. Warum nicht? Erstens, er ist uns nahe und er möchte unser Schutz sein. Und zweitens, weil er alle Macht hat. Er ist größer und er ist mächtiger als jede Bedrohung. Er ist größer und er ist mächtiger als jede Bedrohung, die je auf uns zukommen könnte. Und drittens, weil er es recht macht. Also Jesus wird uns nicht vor allen schweren Situationen verschonen. Das wäre vielleicht das, was mir so denke, täte, ne? Also das wäre vielleicht das Beste, einfach alles, was schwer ist, einfach gar nicht an mich heran. Ja, Jesus verschont uns manchmal nicht, aber er verspricht uns, dass er immer uns durchführt. Und Jesus möchte, dass wir diese Wahrheiten im Glauben annehmen. Und Jesus möchte, dass wir ihn mit diesem Glauben ehren. Und dass wir ihm von Herzen zutrauen, dass er das so hinbringt und dass er das alles so tut. Und gerade der Glaube, man kann auch sagen, das Vertrauen zu Jesus, das spielt da eine ganz große Rolle, ja, bei den Begriffen. Ich möchte mal auf ein paar markante Punkte eingehen aus dem späteren Wirke Jesu. Situationen, in denen Leute Angst gekriegt haben, ne, und wo Jesus dann auch das Thema angesprochen hat, das Thema Angst. Da war jetzt zuerst mal, also ein Beispiel, das mit der Sturmstillung, Matthäus 8. Ne? Also die Jünger fahren los, nachts, Jesus schläft und ein Sturm bricht los. Und ja, sie wecken Jesus und sagen, Jesus, wir gehen unter. Und ich müsste es ganz anders sagen, ne? Weil die haben riesige Angst gehabt, die haben Angst um ihr Leben gehabt. Und es war ja so, die waren teilweise Fischer, Profi, also Profi-Bootfahrer eigentlich, die haben Ahnung gehabt. Ne? Also es war sicher, war das eine Situation, wo man wirklich Angst haben konnte. Und was sagt Jesus? Also mir kommt es manchmal ein bisschen hart vor, ja, dass da Jesus jetzt nicht irgendwie so, der sagt ja überhaupt nicht, ja, doch, da geht schon ordentlicher Wind und ja, jetzt müssen wir echt aufpassen und so. Das war ja eigentlich so, ne? Aber Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Also und der Begriff Kleingläubiger, das ist mir jetzt auch erst beim Vorbereiten der Predigt aufgefallen, wird nur im Zusammenhang von Angst verwendet. Wenn die Jünger Angst haben, Angst und Sorge, nur in dem Zusammenhang, also zumindest laut meiner Konkordanz. Ne? Und ja, also Jesus sagt, ich bin doch da. Klar dürft ihr mich wecken, oder das war nicht das Problem, das ist nicht problematisiert worden, aber weil die Jünger Angst gehabt haben, obwohl Jesus da war. Nur um das ist es gegangen. Und dann, anderes Beispiel, das mit dem sinkenden Petrus, in Matthäus 14. Petrus geht auf dem Wasser, er kriegt die Vollmacht von Jesus und er geht auf dem Wasser und er kriegt Angst, weil er vielleicht auf die Welle geguckt hat oder ja. Klar kann man da Angst kriegen, wenn man bei Sturm auf dem Wasser geht. Und er geht unter und Jesus hält ihn und er geht es nur, Jesus sagt auch wieder, warum hast du Angst, du Kleingläubiger? Wieder das Wort, ich bin doch da. Oder beim Jairus, dessen Tochter gestorben war, ne, also im Angesicht des Todes, der Tod war schon Eidrede, sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Oder dann hat Jesus mit seinen Jüngern über ihre Zukunft als Apostel gesprochen, so ganz allgemein und also prophetisch auch. Und da hatte Jesus ja eine Sache gesagt, da kann man wirklich Angst und Bang kriegen. Da stammt zum Beispiel der Satz raus, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ja, was Wölfe mit Schafe machen, kann man jetzt ja teilweise sogar in Deutschland sehen. Also, und da sagt Jesus sogar wörtlich, einige werden getötet werden von euch. Und wir wissen dann jetzt im Nachhinein, es sind fast alle getötet worden. Ich glaube, bis auf den Johannes, oder ich habe es mal nachrecherchiert, das ist auch schon eine Weile her. Also bis auf einer oder zwei sind alle getötet worden als Märtyrer. Trotzdem die Kernbotschaft, fürchtet euch nicht vor Menschen, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können. Also, es ist also ganz krass, was Jesus sagt, ne? Selbst im Angesicht des Todes, selbst im Angesicht des gewaltsamen Todes, fürchtet euch nicht. Warum? Weil Jesus ist größer. Ja, also mit dem Tod ist halt, also mir denke dann oft, jetzt ist aus, ne? Oder jetzt ist die Superkatastrophe eintreten, Gott hat nicht aufgepasst und so weiter, irgendjemand ist gestorben. Aber für Jesus ist halt, ja, ist es halt nicht das Ende. Er führt durch, er führt weiter. Es geht in Ewigkeit weiter. Und Jesus möchte, dass wir das glauben und dass wir vor der selbst starker Angst haben. Er sagt, fürchtet euch nicht. Ich habe da unzählige Stellen nachgelesen, ich habe es nie anders gelesen. Immer wieder heißt es, habt keine Angst, glaubt nur. Danach später in den Briefen, da gibt es auch viele Stellen, also zum Beispiel heißt es mal, wo der Geist Gottes ist, ist keine Furcht. Oder noch ein anderer Vers, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Natürlich gibt es da die Stelle, in der Welt habt ihr Angst, ne? Aber das, ja, da muss man aufpassen, das soll nämlich keine Lizenz sein, dass jetzt Jünger Jesu irgendwie da Angst haben soll oder können oder dürfen. Weil auch hier ist die eigentliche Kernbotschaft, also in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Natürlich hat Jesus seine Jünger nicht verstoßen, wenn sie Angst gehabt hätten, ne? Und er verwirft auch uns nicht, wenn wir Angst haben, sondern er geht auch mit uns weiter. Und sicher ist es ein Wachstumsprozess, wie so oft im Glauben. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass, ja, wahrscheinlich bin ich ein ziemlich ängstlicher Typ so. Aber wo mir dann klar war, wie bewusst, oder wie, als mir bewusst war, wie klar die Bibel in der Aussage ist zu diesem Thema, bin ich doch, ja, ist mir schon gelungen, die Angst echt ein Stück weit abzulegen. Und das ist ein Wachstumsprozess natürlich. Aber ich möchte es nicht zerreden. Also die Bibel hat ganz klar die Aussage, Jesus möchte definitiv nicht, dass wir Angst haben. Und er gibt uns auch die Mittel dafür auf den Weg, seine Gegenwart und sein Wirken. Und wir sind aufgefordert, daran zu glauben. Auch die Sorgen sind ja auch so eine Form von Furcht. Und ja, was können uns Sorgen, was können die uns unsere Gedanken und unser Leben und unsere Seele in Beschlag nehmen? Ja, was können sie unser Leben bestimmen? Da gibt es Menschen, die sind wirklich so von Sorge niedergedrückt. Alles, was Jesus zu den Sorgen sagt, ist, sorget nicht, denn ich sorge für euch. Und gerade in Matthäus 6, Vers 30, wo es auch um die Sorge geht, da kommt dann auch wieder der Begriff, ihr Kleingläubigen, sorget euch nicht. Ja, wie hat sich Gott unser Leben vorgestellt? Also wie gesagt, Weihnachten ist noch nicht lange her. Und da war ja der Zacharias, dem ja im Tempel ein Engel erschienen ist, der dann nicht mehr reden konnte, bis sein Sohn geboren ist. Und als er dann reden konnte, hat Gott ihm eine Prophetie in den Mund gelegt und die ist aufgeschrieben. Und da steht, ja, wie sich Gott einfach das Leben seines Volkes vorstellt, zukünftig. Und da kehren wir auch dazu. Und zwar, dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht dienen. Das ist mir da aufgefallen, dass er das sagt. Dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, in seiner Gegenwart ihm dienen. Da steht noch vieles andere, aber das halt auch. Ein Leben im Hier und Jetzt ohne Angst und Sorge. Ist das nicht traumhaft? Also nicht erst im Himmel, sondern hier gibt uns Jesus alles an die Hand, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass wir uns nicht ängstigen brauchen. Also manche Leute träumen von einem Lottogewinn, damit sie keine finanzielle Sorge mehr haben. Ne? Ihnen ist klar, krank können sie trotzdem werden. Aber sie träumen da davon, und das, wie toll das wäre. Und Jesus schenkt es uns noch viel mehr. Also ja, es ist eigentlich traumhaft. Es ist einfach, es gehört zum erfüllten Leben dazu. Es ist etwas, was Jesus ja, für uns bereithält. Habt keine Angst. Das ist eigentlich ein Aufruf, aktiv zu werden, wenn man genau hinhört. Ne? Und genau das sollen wir auch. Es geht nämlich nicht darum, zu warten, bis die Angst vielleicht vorbeigeht. So. Die geht nicht vorbei. Oder dass es da irgendwann mal besser wird von selber. Und das ist jetzt, ich mache jetzt eine Aussage, vor der habe ich irgendwo selber Respekt. Jesus nimmt uns auch nicht einfach die Angst weg. Zumindest habe ich das nirgends gelesen. Jesus nimmt auch nicht einfach die Angst weg, sondern Jesus fordert uns auf, keine Angst zu haben. Er appelliert an unseren Glauben, ja. Am besten ist es also, von Psychologen hat man das alles schon gehört, am besten ist, man macht sich bewusst, wovor man eigentlich Angst hat und man benennt es klar, wovor man eigentlich Angst hat. Und dann, wir Christen, dann blicken wir auf Jesus und sagen uns ganz bewusst, Jesus ist größer. Und er möchte, dass wir ihn mit dem Vertrauen ehren, dass er uns nahe ist. Und dass er die Macht und Kontrolle über jede Situation hat und über jede Bedrohung. Und dass er größer ist als jede Bedrohung. Und dass er es recht machen wird. Sicher spielt auch unsere Persönlichkeit auch eine Rolle. Und manche neigen vielleicht mehr dazu, Angst zu haben. Und haben dann in der Hinsicht vielleicht mehr Entwicklungsbedarf als andere. Brauchen vielleicht länger, um Ängste abzulegen. Das kann schon sein. Trotzdem wird ihnen irgendwo nirgends jetzt mehr Recht zugesprochen. Ihr dürft dann schon Ängste haben, so. Das habe ich nirgends gelesen. Sondern es Es gilt für alle Jünger, habt keine Angst, habt Vertrauen zu Jesus. Im Glaube zu wachsen, das heißt definitiv Ängste und Sorge abzulegen. Ja, also eigentlich höre mir das ja gerne, dass man keine Angst haben solle oder brauche. Und ich habe so den Eindruck, dass ein unserer Kreise oder so mit dem evangelischen Hintergrund, da ist es oft Thema so und Jesus so als der Gütige, als der Mitfühlende, als der für uns Sorgende, als der, der auf unsere Augenhöhe gekommen ist, so nahe gekommen ist, der auf uns aufpasst. Und ja, das stimmt alles. Ne? So ist Jesus auch. Aber Jesus ist noch mehr. Jesus ist noch größer. Und so komme ich langsam zu dem anderen Schlagwort, zu der Ehrfurcht. Darüber wird vielleicht dann bei uns nicht so viel gesprochen oder in anderen Denominationen vielleicht mehr. Jesus, er war damals eben nicht nur Mensch, sondern er war auch Gott. Und Jesus hat ja oft so von dem Menschensohn gesprochen. Und es war allen klar, er meint damit sich selber. Ne? Also wenn es zum Beispiel um das zweite Kommen ging oder wenn Jesus angekündigt hat, dass er wiederkommen wird, und zwar in göttlicher Gestalt dann und mit Engeln und als Richter der Welt, oder auch wenn es irgendwie darum ging, Sünde zu vergeben, ne, hat er vom Menschensohn gesprochen. Also da, wo die vier Freunde den Kranken durchs Dach gelassen haben und Jesus ihm die Sünde vergeben hat, und der Pharisäer denkt hin, Sünde vergeben kann nur Gott. Und dann hat Jesus auch gesagt, damit ihr begreift oder seht oder glaubt, dass der Menschensohn Sünden vergeben kann und so weiter. Da hat er dann auch vom Menschensohn gesprochen. Also Menschensohn, das bedeutet in der Bibel, manchmal bedeutet es dann auch tatsächlich Sohn von Menschen, also Mensch, ja. Aber in dem Kontext, in dem Jesus das verwendet hat, da war den Menschen damals ganz klar, Jesus meint jetzt eine Gestalt, die in Daniel 7, Vers 13 und 14 beschrieben ist. Da hat Daniel hat quasi so gesehen, prophetisch gesehen, wie Gott die Welt richtet. Und dann gab es da so eine Szene, und zwar: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, von daher Menschensohn. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Da ist Gott, der Hochbegabte, der gerade richtet eigentlich. Und ihm, also dem Menschensohn, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also es ist ein gewaltiger Titel, den Jesus da für sich in Anspruch nimmt, und Jesus möchte es ganz oft, dutzende Male. Also wenn ihr lest, dass Jesus vom Menschensohn spricht, dann meint er das, die Stelle, dass er das ist. Also ein himmlisches Wesen, dem die ganze Schöpfung untertan ist, sogar die Wolke, er kommt in den Wolken daher. Also wenn ich das probiere, ne, also heute, wenn ich von nach Kiau fahre, heute nehme ich mal die Wolke so, ne, brauche nicht so viel Sprit, hat ja genug, ne, und ich hätte es probiert, hätte es plumps gemacht, ne, die Wolke hätte gelacht. Also bei Jesus ist es halt, das soll damit ausgedrückt werden, ne? Selbst die Wolke, sie dienen ihm. Und ja, ihm wird alle Herrschaft und Ehre gegeben und sein Königreich wird nie enden. Also es ist eigentlich keine himmlische Gestalt, es ist Gott selber, es ist eine göttliche Gestalt. Und ja, die Aspekte von Nähe zu den Menschen oder von Barmherzigkeit und so, die treten da zuerst mal in den Hintergrund. Und Daniel wird von tiefer Ehrfurcht ergriffen. Und genauso lesen wir es in der Offenbarung. Da ist ja der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Ihm ist auch Jesus erschienen und auch in göttlicher Gestalt. Und es hat ihn einfach umgehauen jedes Mal. Und allertiefste Ehrfurcht hat ihn ergriffen und es war auch völlig angemessen. Also, Furcht und Angst sollen wir als Jünger Jesu ablegen. Und dafür sollen wir als sei Jünger sollen wir mehr und mehr von tiefer Ehrfurcht erfüllt sein. Das sagt die Bibel an unzähligen Stellen im Alten und Neuen Testament. Jesus ist Gott und unbeschreibliche Herrlichkeit, unbeschreibliche Macht und unfassbare Klarheit und Wahrheit und Gerechtigkeit umgibt ihn. Unendliche Herrlichkeit, Heiligkeit, von Ewigkeit her, ohne Anfang und ohne Ende. Und das ist Fakt und ja, das ist so und das war so. Und es wird da bis in alle Ewigkeit, wird es nicht eine Sekunde lang anders sein. Und das völlig unabhängig davon, ob wir das jetzt fühlen, ne? Völlig unabhängig davon, ob wir das erfassen und begreifen können oder nicht. Völlig unabhängig davon, ob es uns jetzt gut oder schlecht geht. Ne? Das ist bei der Furcht ist das wichtig. Ja? Wie geht es uns? Oh, wir haben Furcht und da ist der Blick auf uns. Bei der Ehrfurcht ist der Blick eigentlich nur auf Jesus. Darum soll es ja in unserem Lobpreis, wenn wir Lobpreis machen, dann wollen wir ja gerade die Herrlichkeit, die wollen wir anbeten. Und wenn wir Lobpreis machen, dann, ja, dann da geht es gar nicht um uns eigentlich. Ne? Es geht jetzt auch nicht darum, nicht mal um unser Wohlbefinden. Es geht einzig und allein darum, auf Jesus zu schauen und ihn anzubeten. Und ja, das im Gegensatz zur Furcht, ne? Furcht, Ehrfurcht. Wenn es um Ehrfurcht geht, dann können wir viel aus dem Buch Hiob lernen. Obwohl er der Reichste war, war seine herausragende Stärke war nicht sein Reichtum, sondern dass er Gott gegenüber so große Ehrfurcht gezeigt hat. Und in der Bibel wird er dann erzählt, ne, dass der Satan sagte, also zumindest so sinngemäß, na klar ist Hiob so gottesfürchtig. Gott sorgt das schließlich dafür, dass es ihm so gut geht. Das ist ein ganz normaler Kuhhandel. Ja. Und Gott erlaubt dem Satan zu überprüfen, ob Hiob immer noch gottesfürchtig ist, wenn er nichts mehr hat und wenn es ihm sehr schlecht geht. Also merkt ihr, echte Gottesfurcht ist unabhängig von uns eigentlich. Egal, ob es uns gut oder schlecht geht, Gott ist ja immer noch der Gleiche. Er hat nie seine Herrlichkeit verloren und er hat nie seine Würde verloren, angebetet zu werden. Und Hiob ehrte Gott, auch als ihm alles und wirklich alles genommen wurde. Und als er Gottes Handeln überhaupt nicht mehr verstanden hat. Und damit ist er uns zum Vorbild geworden. Ja, Ehrfurcht, ehrfürchtige Haltung hat auch Konsequenzen. Ganz kurz, also das eine ist schon klar, ist schon angeklungen, je mehr wir von der Ehrfurcht erfüllt sind, weil wir von Gottes Größe ergriffen sind, desto weniger Raum gibt es in uns für Furcht und Angst in unserem Leben. Ja, weil unser Herz dann doch lernt, ja, womöglich ist Gott doch der Größte. Eine weitere Konsequenz, wir nehmen absolut ernst, was Gott sagt. So wie Gott selber der Allerhöchste ist, so soll auch sein Wort für uns die allerhöchste Priorität haben. Es ist nämlich ein wenig so die Gefahr, wenn wir Jesus nur als den sehen, der uns nahe gekommen ist und ja, naja, wir sind ja irgendwo alle Kumpels und so. Ne? Und Jesus sieht da bestimmt großzügig drüber weg, wenn ich auch sein Wort mal an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht so eng sehe. Und naja, er wird... Klar, er nimmt mich ja dann auch wieder an und so und mal schön locker bleiben. Ja, er nimmt mich wieder an, aber so eine Einstellung hat mit Ehrfurcht nichts zu tun. Und eine weitere Konsequenz, und die, ja, die ist als Offenheit ganz wichtig, steht einmal in 1. Petrus 1, Vers 15 steht, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr heilig sein. Steht im Neuen Testament, aber eigentlich wird da nur zitiert, was schon im Alten Testament steht. In 2. Mose 12 zum Beispiel. Gott ist heilig und aus dem Grund soll er auch mir heilig sein. Ja, was heißt es? Was gehört da dazu? Also zum Beispiel in 2. Korinther 7 steht, also Gott ist heilig. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Solche Sätze stehen ja ganz oft in der Briefe. Ja. Die Ehrfurcht vor Gott schließt mit ein, oder die bringt mit sich, dass wir so leben wollen, wie es ihm gefällt. Da steht jetzt ja zuerst mal nur vom Wollen. Ne? Wir wollen uns von dem fernhalten, was unsere Gedanken und unser Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht leben. Also wir wollen uns selber heiligen und machen uns auf den Weg. Wenn Gott heilig ist, ne, und in der Ewigkeit wollen wir bei Gott sein, das geht nur, dass wir auch, wenn wir auch heilig sind. Ne? Und klar, das wird dann dort so sein, aber das geht auch jetzt schon darum. Ne? Wir werden aufgerufen, unzählige Male uns zu heiligen. Und jetzt gerade mit dem Gedanke beschmutzen, ne, was da so steht. Also man hat ein wenig den Eindruck, hat der Paulus vielleicht schon Ahnung davon gehabt, was in unserer Zeit jetzt im Internet und Fernsehen, was da alles so geboten wird, und wo man sich wirklich die Gedanken beschmutzen kann ohne Ende. Und ja, wo es viele Szenen gibt, ne, und die haben einen unheimlichen Reiz, seltsamerweise. Und es gibt da viele Christen, ja, die wollen sich da vielleicht eher im Schlamm suhlen, als sich da fernhalten. Entsprechend sehen sie geistlicher aus. Ja, und es hat einen unheimlichen Reiz. Das ist, ja, ich glaube, das haben ganz viele schon erlebt. Und da braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich dann der Heilige Geist zurückzieht. Man braucht sich nicht wundern, wenn es dann im Glaubensleben nicht vorwärts geht, sondern rückwärts. Und ja, mir ist einmal klar geworden, dass, Mensch, Internet und Fernsehkonsum, ich muss es deutlich reduzieren. Ne? Ich sage jetzt nicht null, oder man darf da überhaupt nichts. Aber einfach filtern und reduzieren und wirklich von dem sich fernhalten, was die Gedanken und das Tun beschmutzt. Es gibt natürlich auch noch andere Lebensbereiche, obwohl das jetzt ein sehr großer Lebensbereich ist. Und es ist immer die Frage, also eigentlich in allen Lebensbereichen, wenn uns Jesus Stück für Stück klar macht, dass unsere bisherige Lebensweise seiner Heiligkeit nicht entspricht, Lebensweise, die der alte Mensch hervorgebracht hat, wollen wir es tatsächlich ändern? Wollen wir das überhaupt? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Oder wollen wir lieber am Alten festhalten, den alten Stiefel weiterzuleben? Natürlich ist es nicht einfach, seinen Lebensstil zu ändern. Und natürlich brauchen wir da ganz viel Gnade Gottes dazu. Und wir Christen kämpfen da damit. Aber wollen wir überhaupt? Oder haben wir vielleicht eher die Angst, man könnte doch vielleicht was verpassen, wenn wir uns nicht mehr im Schlamm suhlen, den uns der Satan so anbietet? Das ist ein krasses Bild, ne? Passt wahrscheinlich nicht für alle, aber für manche vielleicht schon. Je mehr wir von der Ehrfurcht Gottes ergriffen sind, desto mehr wollen wir uns von ihm verändern lassen. Er will uns Stück für Stück in seine Heiligkeit mit hineinnehmen. Das ist ja das Wunderbare. Also Gott ist heilig und er will uns in die Heiligkeit mit hineinnehmen. Im Himmel wollen wir mal bei ihm sein. Und diese Heiligkeit, die bietet so viel mehr als alles, was uns die Finsternis und das Leben ohne Gott je bieten kann. Drum lasst uns aufbrechen und die Furcht ablegen und in der Ehrfurcht wachsen. Amen.